Ja, meine Damen und Herren, die Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin ist vorbei. Die Bundeskanzlerin, der bayerische Ministerpräsident und der erste Bürgermeister Hamburgs berichten Ihnen.
Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute nach gut einem Monat wieder eine Videokonferenz mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder durchgeführt. Wir wissen, dass wir in der Pandemie leben und das noch auf absehbare Zeit, nämlich bis ein Impfstoff da ist oder sonst eine sehr gute medizinische Behandlung möglich wäre. Wir haben viel gelernt, wir sind auch recht gut durch den Sommer gekommen, aber wir wissen, dass vor uns die schwierigere Zeit liegt, nämlich die Herbst- und Wintermonate, und wir sehen einen schrittweisen Anstieg, zum Teil in Ballungsgebieten einen sehr deutlichen Anstieg an infizierten Zahlen. Und das ist natürlich ein Grund zur Beunruhigung. Aber wir wissen auch, dass wir dem uns entgegenstellen können mit den richtigen Maßnahmen. Und das war heute der Gegenstand unserer Konferenz. Was können wir tun? Welche Signale, welche Botschaften senden wir an die Menschen in Deutschland? Denn wir wissen natürlich, dass wir all das nur durchsetzen können, wenn es auch eine Bereitschaft der Menschen im Lande gibt, diese Regeln zu befolgen und selber den Beitrag dazu zu leisten, dass sich die Pandemie nicht weiter ausbreitet. Wir haben uns klar darauf verständigt, dass wir Prioritäten haben. Wir wollen die Wirtschaft am Laufen haben, soweit das möglich ist unter den Bedingungen der Pandemie. Und wir wollen, dass Kinder in Schulen und Kitas gehen können, so weit wie möglich. Das sind für mich jedenfalls die beiden wichtigen Dinge. Und danach müssen wir sehen, was wir uns dann unter welchen Bedingungen noch leisten können. Und das hat der Sommer gezeigt, ist ja relativ viel. Aber es wird jetzt in den nächsten Monaten auch viel im Bereich der geschlossenen Räumlichkeiten stattfinden, was neue Anstrengungen auch mit sich bringt. Die Grundregeln bleiben erhalten, 1,5 Meter Abstand, die Frage auch des Mund- und Nasenschutzes. Es kommt hinzu, dass wir das Lüften, weil so vieles in geschlossenen Räumen stattfindet, sehr ernst nehmen müssen. Da wird oft drüber gelächelt, aber es könnte vielleicht eine der billigsten und effektivsten Maßnahmen sein, um die Ausbreitung der Pandemie auch zu verlangsamen oder zu stoppen. Wir müssen darauf achten, dass in Restaurants und an anderen Stellen, wo persönliche Angaben gefordert sind, dass die auch wirklich ordnungsgemäß ausgefüllt werden. Falsche Personenangaben, das ist kein Kavaliersdelikt, und deshalb legen wir auch ein Bußgeld von mindestens 50 Euro bezogen auf die Betreiber der Einrichtungen fest, wenn hier solche persönlichen Angaben falsch oder evident nicht richtig vollzogen werden. Der Bund hat im Bereich des Lüftens ein Förderprogramm aufgelegt für das Jahr 2020 und 2021, wo es darum geht, in öffentlichen Gebäuden Belüftungsanlagen zu verbessern, auf Virenschutz auszulegen. Und ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist und auch hilft, gerade in Bürgerhäusern, aber vielleicht auch in Aulen von Schulen und Ähnlichem, die Umrüstung von bestehenden und nicht ausreichenden Lüftungsanlagen voranzubringen. Wir werden dieses Programm nach wenigen Wochen einmal überprüfen, ob wir sehr viele Anträge bekommen oder ob wir den Geltungsbereich des Programms noch ausweiten können. Das ist heute auch mit dem Ministerpräsidenten gesprochen worden. Wir haben noch einmal darauf hingewiesen, weil wir Schulen und Kitas unbedingt betreiben wollen, dass wir hier auch eine Teststrategie für Lehrer und Kinder brauchen und vor allen Dingen auch ein bestimmtes Verhalten, wenn ein Infektionsfall auftritt. Hier soll nicht eine ganze Schule geschlossen werden. Deshalb war es sehr wichtig, dass die Kultusministerkonferenz ein Hygienekonzept ausgearbeitet hat, was darauf hinausläuft, dass nicht alle Schüler mit allen Schülern Kontakt haben, sondern zum Beispiel jahrgangsspezifisch solche Kontakte nur durchgeführt oder nur stattfinden, was dann im Gegensatz dazu bedeutet, dass man nicht die gesamte Schule stilllegen muss, sondern dass man ein Cluster, wie das die Infektiologen sagen, ein Cluster sozusagen aus der Schule nimmt und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt wieder freitestet. Das hat den Vorteil, dass man nicht für jeden Schüler einzelne Kontaktnachverfolgung machen muss. Das heißt, man kann hier schneller reagieren. Wir sind noch einmal auf den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst gekommen, denn das, was Gesundheitsämter leisten, ist jetzt entscheidend. Es geht immer und immer wieder um die eine Frage: Kann das Infektionsgeschehen so weit nachverfolgt werden, dass wir Infektionsketten unterbrechen können? Wenn wir das hinbekommen, dann können wir die Ausbreitung der Pandemie im Zaum halten und dann können wir den exponentiellen Anstieg verhindern. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann ist das nicht möglich. Deshalb haben wir auch nochmal auf die Hilfsangebote der Bundeswehr hingewiesen, die im Zweifelsfalle neben auch den Hilfsangeboten des Robert-Koch-Instituts zur Verfügung stehen, neben all dem, was die Länder natürlich auch an eigenen Anstrengungen machen. Wir haben dann über die Hotspot-Strategie, wie das hier in dem Papier heißt, gesprochen. Das heißt, wir wollen regional, spezifisch, zielgenau agieren und nicht wieder sozusagen einen Shutdown für das gesamte Land machen. Das muss unbedingt verhindert werden. Um das zu erreichen, müssen wir sozusagen Mindestanforderungen haben für bestimmte Häufigkeiten von Infektionen. Und hier haben wir zwei Stufen genannt, einmal 35 pro 100.000 und einmal 50 pro 100.000. Es gibt viele Bundesländer, die sehr viel früher anfangen mit spezifischen Maßnahmen. Das ist unbenommen, das haben wir ausdrücklich hier festgehalten. Aber es gibt sozusagen einheitliche Richtungsweisungen sozusagen für diese beiden Infektionshäufigkeiten. Es wird insgesamt gesagt, dass wir jetzt nach den Reiserückkehrern vor allen Dingen auch private Feierlichkeiten, egal ob zu Hause oder in öffentlichen Räumen, haben, die eine der großen Ursachen von Infektionsausbrüchen sind. Und deshalb ist an dieser Stelle eben auch eine Reaktion notwendig. Und wir sagen jetzt hier, dass in öffentlichen oder angemieteten Räumen bei einer Infektionshäufigkeit von 35 pro 100.000 Einwohnern in 7 Tagen, die Zahl in öffentlichen oder angemieteten Räumen von 50 Teilnehmern festgelegt werden soll, maximal. Und es wird empfohlen, dringlich empfohlen, Feierlichkeiten zu Hause in privaten Räumen nicht mit mehr als 25 Teilnehmern durchzuführen. Und bei einer höheren Infektionsrate von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen, dann 25 in öffentlichen oder angemieteten Räumen und dringende Empfehlung, nicht mit mehr als 10 Teilnehmern Feierlichkeiten zu Hause durchzuführen. Wir nochmal, jeder kann natürlich in seinem Bundesland auch darüber hinaus noch weitergehende Regelungen erlassen. Ich glaube, alles in allem war das eine sehr wichtige Konferenz, in der wir auf die Ernsthaftigkeit der Situation zu Beginn des Herbstes hingewiesen haben. Dass wir nicht alleine sind, sehen wir auch an unseren europäischen Nachbarn, wo zum Teil auch ein sehr dynamisches Infektionsgeschehen da ist. Und unser Ziel ist also, so viel wie möglich von dem öffentlichen und privaten Leben aufrechtzuerhalten. Und das bedeutet, wenn hohe Infektionsraten auftreten, eben auch schnell zu handeln, damit wir die Dinge auch dann sehr schnell wieder unter Kontrolle bringen. Immer regional spezifisch. Das ist das, was wir gelernt haben, dass wir nicht sozusagen für alle das Gleiche machen müssen, sondern dass wir regional ausgewogen handeln können. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Botschaft.
Frau Bundeskanzlerin, lieber Kollege, das war heute ein wichtiger Tag, weil es eine echte Weggabelung ist. Gerade vor dem Herbst und Winter war es notwendig, nicht nur sich zu treffen und auszutauschen, sondern auch Entscheidungen vorzubereiten und Linien zu definieren. Und heute sind wir meiner Meinung nach für den Herbst ein großes Stück vorangekommen. Warum? Was ist die klare Linie? Wir haben uns eindeutig entschieden, Vorsicht statt Leichtsinn zu machen. Die Linie durchzieht sich durch den gesamten Beschluss. Zweitens, Sorgfalt zu erhöhen, anstatt Entwarnung zu geben. Und drittens, die Strategie der Eindämmung ist unsere Strategie für ganz Deutschland, nicht das Motto durchlaufen lassen oder durch Seuchen wie Schweden oder anderswo. Diese Linie gilt jetzt und die gilt für alle. Es kann der eine oder andere sogar härter gehen nach den Beschlüssen, die wir haben, aber drunter weicher geht im Grunde genommen nichts. Wir haben eine klare Priorität für unser Land definiert. Die Priorität heißt, wir wollen keinen generellen Lockdown im gesamten Land. Und wenn wir keinen Lockdown wollen, müssen wir überlegen, wie man reagiert. Wer zu lang wartet, riskiert einen Generallockdown. Wer früher handelt, kann Infektionsherde schneller eindämmen. Deswegen gilt das regionale Handeln vor dem landesweiten oder bundesweiten Runterfahren des öffentlichen Lebens. Die andere Priorität ist ganz klar Arbeitsplatz, Schule und Kita. dem hat sich alles andere steht hinten an. Feiern ja, aber kleiner, weniger und in der Bedeutung ist einfach Schule und Kita deutlich höher einzusetzen. Das System, das wir jetzt da heute auf den Weg bringen, das man Hotspot-Strategie nennt, ist de facto aus meiner Sicht eine Ampel, weil es eben die unterschiedlichen Warnsignale und Stufen hat, nämlich die 35 und die 50. Und zwar nur für die Infektionszahl. Wir haben nicht etwa, wie es häufig in der Diskussion war, noch andere Modelle genommen, also noch eine andere Zahl dazu oder noch eine andere Bewertung, sondern das ist der Schwellenwert, der zählt. 35 Inzidenz, 50. Ab dem gilt es zu handeln und zu entscheiden. Und warum? Weil Corona, und das ist die Grundthese, schlicht und einfach gefährlich ist und gefährlich bleibt. Heute war die Meldung 1 Million Tote weltweit. Das kann doch keiner ignorieren. Um uns herum explodieren die Zahlen. Sie wachsen übrigens überall. Die Infektionen wachsen wieder in die Krankenhäuser hinein. Auch bei uns ist ein leichter, Gott sei Dank noch relativ geringer Anstieg. Um zu verhindern, dass der aber nach oben sich exponentiell entwickelt, ist es wichtig, jetzt zu reagieren. Ich glaube, dass wir jetzt an sensiblen Punkten erreicht sind. In einigen Regionen kann es, muss es nicht, aber könnte es, außer Kontrolle geraten. Und darum ist es wichtig, dass wir für alle das Regelwerk haben, das verständlich und verlässlich ist an der Stelle. Warum ist es keine Privatsache? Warum reicht der Appell an Eigenverantwortung allein nicht aus? Würde es sich um ein nicht ansteckendes Virus handeln, wäre es anders. Dann könnte man sagen, jeder trägt für sich die Verantwortung und möglicherweise, wenn er dann erkrankt, ist er selber schuld. Die Ansteckungsgefahr ist hoch. Und nach Ansicht vieler Experten sogar höher als vorher. Und deswegen auch das Verständnis wecken für viele junge Leute. Vernunft heißt eben auch nicht nur Schutz für sich, sondern auch Schutz für die Nachbarn, für die Eltern, für die Großeltern, für Freunde, für chronisch Kranke, Ältere und auch Behinderte in unserem Land. Und deswegen ist es wichtig, dass wir an der Stelle die Menschen nicht täglich irritieren mit Fehlmeldungen, Corona sei vorbei oder gar nicht gefährlich, sondern wir müssen sie motivieren. Statt irritieren, motivieren, mitzumachen auf diesem Weg der Vernunft und auch auf einen Weg, der Leitplanken setzt. Entscheidend also, Leitplanke 1 ist regional statt landesweit, die Inzidenzien 35-50 und der Mechanismus ist immer der gleiche. Man kann Folgendes sagen, bei jeder Steigerung gilt der Grundsatz, mehr Maske, weniger Alkohol und kleinere Feiern. Das ist, glaube ich, der Grunddreiklang, der dahinter steht. Mehr Maske. Ganz klar, auf öffentlichen Plätzen, wie wir es machen, in den Schulen natürlich mehr, wird ausdrücklich beschrieben. Weniger Alkohol, das kann durch Sperrstunden, durch bestimmte Beschränkungen sein und eben auch, wie die Bundeskanzlerin angesprochen hat, die Einschränkung bei den gesamten Feiern. Dies ist meiner Meinung nach das Konzept, das auch im März, April funktioniert hat, nur ist es jetzt verfeinert, ist es jetzt spezialisiert, ist es verhältnismäßiger und setzt auch frühzeitiger an, als es im März und April der Fall war. Sind wir Spielverderber oder Spießer? Nein, wir wollen auch Lebensfreude haben, aber Lebensfreude soll ungenährt und ohne Probleme sein, dass man die machen kann und dass man die genießen kann, aber eben nicht, wenn sie ständig unter dem drohenden Situation einer massiven Ausbreitung besteht. Und gerade an Junge will ich nochmal sagen, es ist besser mitzumachen, als sich aus diesem Prozess herauszuhalten. Wir wissen auch nicht die Langzeitfolgen. Auch junge Leute, die sich infizieren, können langfristige Folgen darauf haben. Corona ist heimtückisch und Corona bleibt nun einmal gefährlich. Ein letzter Punkt noch. Für uns ist auch ganz entscheidend, dass das Ganze jetzt nicht nur leere Worte sind. Die Bußgeldandrohungen, wir haben hier wieder ein Mindestbußgeld formuliert, das wird im Zweifelsfall bei einigen höher sein, bei uns deutlich höher, höher als in vielen anderen Ländern, nämlich für Maskenverweigerung, für Quarantäneverweigerung. Jetzt auch erstmals, was sehr gut ist, bei der Gastro, die nicht mehr so ernst genommen wird, ist ganz entscheidend, keiner darf vergessen. Das Offenlassen der Gastro entspringt dem Vertrauen gegenüber der Gastronomie, diese Regeln einzuhalten. Wenn die Regeln verletzt werden und wir keine Nachverfolgbarkeit machen können, dann wackelt das gesamte System. Also muss jeder seinen Beitrag bringen, um diese Form der Freiheit dauerhaft gut organisiert zu machen. Und eine Empfehlung noch bei der Teststrategie, das wird jetzt noch überarbeitet, bis Mitte, Ende Oktober kommt dann der endgültige Entwurf der Teststrategie, wenn es um das ganze Thema Herbstferien geht, nur noch mal auch der Appell von allen, genau zu überlegen, ob man jetzt wegfahren muss, denn wir haben immer mehr Risikogebiete. Die Entwicklung war ja genau umgekehrt wie im Frühsommer, jetzt sind wieder fast nur Risikogebiete und keiner kann sagen, ob ein Urlaubsziel oder eine Region, die im Moment scheinbar kein Risikogebiet ist, nicht über Nacht zum Risikogebiet wird. Deswegen einfach in dem Jahr die Empfehlung, die Herbstferien im schönen Deutschland zu verbringen. Nochmal die Empfehlung, um das entsprechend zu machen. Da ist meine letzte MPK als Vorsitzender. Ich werde das nächste Jahr dann als Stellvertreter verbringen, also sozusagen den Platz von Herrn Tschentscher einnehmen. Nochmal ein Dankeschön für die sehr gute Zusammenarbeit. Ich habe mir auch was anderes gedacht, was in dem Jahr an Themen geprägt wurde. Aber ich bin heute nochmal sehr dankbar, weil heute gab es eine wirklich ganz große Übereinstimmung. Anders als bei den MPKs der letzten Monate, auch kein Detail. Debatten um so Grundsatzfragen, sondern im Gegenteil, im Grundsätzlichen eine Philosophie, ein Regelwerk, eine Strategie.
Wer ist der Bürgermeister? Ja, von den MPKs, die wir gemacht haben in diesem Zusammenhang, war die heutige, glaube ich, die, wo die größte Geschlossenheit und Einigkeit darin bestand, dass wirklich jetzt in den letzten Wochen allen klar geworden ist, dass die Corona-Dynamik wieder zunimmt. Das sehen wir in den europäischen Nachbarländern. Dort vor allem natürlich in den Metropolen, in Madrid, Paris, in Prag, aber auch bei uns in Deutschland und auch bei uns zunächst und besonders in den Metropolen, in Berlin, in München, in Hamburg, wo einfach viele Menschen auf kleinem Raum leben und dadurch die Infektionsrisiken von vornherein größer sind. Wir haben dann auch gemeinsam festgestellt, wir müssen eben nicht nur die richtigen Maßnahmen ergreifen, sondern sie auch zum richtigen Zeitpunkt ergreifen, also so früh, dass das, was wir alle schon mal erlebt haben im März, ein Lockdown vermieden wird, dass wir die Schulen, die Kindergärten, dass wir das Berufsleben aufrechterhalten können und dort handeln, wo Infektionen dann tatsächlich auch auftreten und wir die Dynamik wirklich beeinflussen können. Wir brauchen dafür die Grenzen, die wir vereinbart haben, diese 35 und 50 Infektionen auf 100.000 Personen in 7 Tagen. Und wir haben vereinbart, dort zu handeln, wo es eben die Infektionsrisiken gibt. Das sind die privaten Feierlichkeiten, das sind Reisen in Risikogebiete, aber das sind auch Situationen, von denen wir heute mehr wissen als im März. Denn wir wussten im März relativ wenig über das Virus. Jetzt wissen wir sehr viel mehr. Wir müssen dieses Wissen auch nutzen, indem wir zum Beispiel feststellen, Aerosole sind entscheidend. Die Räume, die geschlossenen Räume sind ein Problem. Wir müssen also auf Belüftung achten. Wir haben die Möglichkeit jetzt, mit mehr Wissen auch spezifischer die Maßnahmen zu definieren und sollten diese große Chance dann eben auch nutzen, um jetzt vorzubeugen einer Situation, die wir ja kommen sehen in den nächsten Wochen und Monaten, wird es schwieriger werden. Die Menschen werden sich aus dem offenen Raum in die geschlossenen Räume zurückziehen und deswegen jetzt diese klare Vereinbarung, wenn das regionale Geschehen es erfordert, dann eben auch in den richtigen Punkten zu handeln. Und es gab eine große Einigkeit, dass wir das jetzt auch so formulieren, wie wir es in diesem Beschluss getan haben. Ich bedanke mich auch für die vergangenen 2 Jahre als zunächst als Vorsitzender, dann als stellvertretender Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in dieser wichtigen Runde.
Danke, dann kommen wir zu Ihren Fragen. Die erste von Frau Küfner von der Deutschen Welle, da hinten.
Ja, Frau Bundeskanzlerin, wenn die Fallzahlen bei 19.200 liegen, wie ja berichtet wurde, dass Sie gewarnt haben sollen bei Weihnachten, was würde das denn für das deutsche Gesundheitssystem bedeuten? Und Herr Söder hat ja schon empfohlen, dass die Menschen nicht ins Ausland reisen sollen. Was ist denn Ihre Empfehlung? Sollen die Menschen nicht ins Ausland? Sollen sie ihr Bundesland nicht verlassen? Sollen sie möglichst regional bleiben? Die Frage, wenn Sie jetzt Richtung Grenze blicken, Richtung Österreich, und was stellen Sie sich denn bis Weihnachten vor? Was befürchten Sie da schon einiges? Könnte es zu Notwendigkeiten kommen, dass man nochmal über geschlossene Grenzen nachdenkt?
Ja, ich habe gestern in einem geschlossenen Raum, aber trotzdem etwas gesagt, was ich auch öffentlich gerne sage. Ich habe einfach eine Modellrechnung gemacht. Wir hatten, sagen wir mal, Ende Juni, Anfang Juli an manchen Tagen 300 neue Infektionen. Und wir haben jetzt an manchen Tagen 2400 Infektionen. Und das heißt nichts anderes, als dass sich über Juli, August, September in 3 Monaten die Infektionszahlen 3-mal verdoppelt haben. 300 auf 600, 600 auf 1200, 1200 auf 2400. Und wenn das in den nächsten 3 Monaten, Oktober, November, Dezember, weiter so wäre, dann würden wir von 2400 auf 4800, auf 9600, auf 19.200 kommen. Und daran wollte ich nur zeigen, und das ist ja das Wesen des exponentiellen Anstiegs, dass die Verdopplungszeit, wenn sie die gleiche bleibt, trotzdem dann zu sehr großen Fallzahlen führt. Und das unterstreicht die Dringlichkeit, dass wir handeln, und zwar dort handeln, wo wir ein solches wieder ins exponentielle gehende Wachstum haben. Und wir haben ja hier schon über viele Dinge gesprochen. Ich habe neulich zum Beispiel über Verdopplungszeiten, hatten wir am Anfang gesprochen. In Großbritannien zum Beispiel war die Verdopplungszeit jetzt schon wieder 8 Tage. Daraufhin sind sehr einschneidende Maßnahmen gemacht worden. Bei uns ist die Verdopplungszeit 3x in 3 Monaten gewesen über den Sommer. Das ist also noch ein sehr daran verglichen flaches Infektionsgeschehen. Aber mit dem Umschlagen der Witterung, mit dem nicht mehr immer draußen sein können, kann sich das eben auch ändern. So, und das ist ja überhaupt nichts Dramatisches, sondern das ist einfach nur vor Augen geführt, dass wenn wir unserem Anspruch entsprechen wollen, weiter alle Infektionsketten nachzuverfolgen, um sie dann zu durchbrechen, dass das natürlich bei 300 etwas leichter ist als bei 2400. Das ist ja auch nicht gleich verteilt über die Republik, aber wir wissen, dass einige Gesundheitsämter jetzt schon Verstärkung brauchen. Und wenn ich dann aber so viele Fälle habe, dann wird es eben immer schwieriger, die Infektionsketten nochmal zu brechen. Und deshalb haben wir eben heute diese wichtige MPK durchgeführt. Sie hatten noch meine Empfehlung ist die gleiche wie von Markus Söder. Wir haben sehr, sehr viele Risikogebiete jetzt im europäischen Bereich. Und ich glaube, dass Urlaubsreisen in Risikogebiete, dass das nicht so angezeigt ist, die dorthin durchzuführen. Und deshalb kann man auch gut in Deutschland reisen. Es gibt auch Bereiche in Europa, das sind keine Risikogebiete. Wir haben zum Beispiel noch ein vergleichsweise geringes Infektionsgeschehen in Italien im Augenblick, weil dort sehr vorsichtig agiert wird. Die sind geprägt durch das, was sie auch durchlitten haben. Sehr, sehr vorsichtig in ihrem Verhalten und das zeigt auch Erfolge. So, also das ist meine Empfehlung geht genau in die Richtung, die auch Markus Söder gesagt hat.
Aus meiner Sicht kurze Ergänzung, wir sind natürlich in Bayern in zweierlei Hinsicht betroffen. Wir haben in Tschechien extrem hohe Zahlen, die gerade explodieren, die Zahlen, mit den höchsten höher als im März oder April. Und wir haben in Österreich auch wieder sehr steigende Zahlen und neue Ausweisungen von Risikogebieten. Wir haben ja die Situation gehabt, dass wir in der Gastronomie im Sommer ein bisschen belächelt wurden, weil die Kollegen in Österreich haben die Maske weitgehend abgeschafft. Wir hatten sie noch, jetzt ist es wieder eingeführt worden. Also ich nehme das schon sehr ernst, weil wir da schon einmal eine erhebliche Situation hatten im Frühjahr mit den Faschingsferien und dem Skifahren. Ich glaube, zu den Prioritäten sollte auch gehören, dass die Grenzen offen bleiben, zu den Prioritäten. Aber wir haben uns auch vereinbart in der Teststrategie, die der Bund jetzt nochmal aufsetzt, dass wir genau dieses Thema Grenze, Grenzgänger, Grenzpendler beispielsweise nochmal genau bewerten, wie man damit umgeht. Nach jetzigem Stand haben wir da Folgendes. Dadurch, dass wir als eine der wenigen Länder diese lokalen Teststationen auch haben vor Ort, gibt es die Möglichkeit, durch schnelles Testen, wie in Garmisch-Partenkirchen, entsprechend reagieren zu können. Deswegen werden wir das auch so fortsetzen mit diesen lokalen Zentren, brauchen aber dann noch eine Ergänzung für den Grenzverkehr. Ich selber habe mit dem Sebastian kurz vereinbart, dass wir uns demnächst treffen werden, um mal das bilateral auch zu bereden, wie das bei Bayern und Österreich stattfindet. Und eine Bitte hätte ich auch noch an das RKI. Wir müssten gucken, ob wir so eine Art abgestuftes System, sei es Ampel oder anders, wie auch bei der Ausweisung von Risikogebieten bekommen. Derzeit werden Risikogebiete über Nacht sozusagen benannt, was für die Planungen vieler Leute erhebliche Auswirkungen haben. Da wäre so eine Art Vorwarnung, und sei es nur 2-3 Tage, dass sich sowas andeuten könnte, extrem wichtig, weil man dann nämlich auch für seine eigenen Reisen, wie die Bundeskanzlerin gesagt hat, etwas planen könnte.
Gut, dann die zweite Frage. Herr Blank, DPA, wäre schön, Sie könnten sich auf eine Frage im Interesse Ihrer Kollegen, die auch noch drankommen wollen,
eine Frage geht auf jeden Fall mal an die Kanzlerin. Und da geht es um das Bußgeld für Menschen, die einen falschen Namen eintragen in Restaurants. Wie wollen Sie das umsetzen? Wie stellt man sich das vor? Müssen jetzt die Restaurantbetreiber sozusagen 50 Euro zahlen, wenn jemand Donald Duck geschrieben hat, oder müssen die sich den Ausweis vorlegen lassen? Und dann noch eine Frage auch an Herrn Söder, wenn ich darf, ganz kurz. Die Kanzlerin hat ja gestern auch im geschlossenen Raum Kritik geübt an dem Vorgehen von Herrn Müller hier in Berlin angesichts der sehr stark steigenden Zahlen. Was würden Sie denn Ihrem Nachfolger als Vorsitzender der MPK mit auf den Weg geben? Danke.
Naja, ich arbeite mit Herrn Müller, um das mal zu sagen. Ich habe gestern mit ihm nochmal telefoniert, wirklich gut zusammen. Aber dass in Berlin die Situation ernst ist, das sehen Herr Müller und ich gleichermaßen so und vor allen Dingen in einigen Stadtbezirken. Und da ist es besser, wenn schnell gehandelt wird. Und es ist jetzt ja auch Hilfe gekommen und Unterstützung. Und ich glaube, dass wir diese gute Zusammenarbeit auch fortsetzen werden. Aber dass eben Handlungsbedarf da ist, das muss man ganz einfach sehen. Als wir zum Beispiel diesen Beschluss gefasst haben, weiß ich noch, mit den 50 pro 100.000, da damals gab es ja, viele, die gedacht haben, da kommen wir nie hin. Und wenn man dann einmal auf so einer dynamischen Bahn ist, dann geht es doch schneller, als man denkt. Und deshalb muss gehandelt werden. Das Zweite war, es richtet sich an die Betreiber, also die Gaststätten, die ja für die Einhaltung der Hygieneregeln verantwortlich sind oder die Friseursalons oder Ähnliches, müssen darauf achten, dass es eine gewisse Evidenz gibt, dass derjenige auch wahre Angaben macht. Im Zweifelsfalle, also bei Donald Duck ist die Sache ja nicht schwierig, dass es sehr unwahrscheinlich ist, aber im Zweifelsfalle muss man sich eben dann auch nochmal den Ausweis zeigen lassen oder ein Fahrerlaubnis oder was auch immer. Auf jeden Fall wollen wir deutlich machen, dass gerade wenn wir wissen, dass Infektionsgeschehen gerade von solchen größeren Versammlungen auch ausgehen kann oder von Gaststätten oder eben Feierlichkeiten oder vermieteten Räumen, dass wir dann die Infektionsketten leicht nachvollziehen können. Das erspart den Gesundheitsämtern ganz, ganz langwierige Prozesse. Ich glaube, Herr Tschentscher könnte darüber eine längere Geschichte erzählen. Und deshalb ist das verhältnismäßig. Und die Gastronomen haben uns ja auch versprochen, als geschlossen war, dass sie die Auflagen alle erfüllen werden und dass es ganz wichtig ist, dass wir wieder aufmachen, finde ich auch. Aber jetzt ist es eben noch nicht eine Zeit, wie sie es ist, ohne Pandemie.
Wenn ich nur einen Satz ergänzen darf. Das gilt natürlich besonders in der Gastronomie, dort, wo die Inzidenzen auch hoch sind. Also wenn eine 7-Tages-Inzidenz von 2 oder 3 wäre, dann musst du eine große Stichprobe machen. Aber dort, wo sie hoch sind, im Rahmen unserer Strategie, da machen natürlich auch Stichpunktkontrollen einen Sinn durch Ordnungsbehörden oder auch mal Polizei. Im Übrigen wissen Sie, das gilt ja auch bei der Abgabe von Alkohol, wenn Jugendliche kommen, dann muss man auch kann mal sein, dass man einen Ausweis zeigen muss. Also insofern ist das, glaube ich, auch verhältnismäßig und geht. Und Herrn Müller habe ich nur heute eins bemerkt. Ich fand, er war heute sehr, sehr konstruktiv, fand ich. Und war, also aus meiner Sicht, hätte ich Zeug gesagt, voll auf unserem Kurs. Hat auch sehr geholfen heute in der Durchsetzung dieser gemeinsamen Beschlüsse. Ebenso wie Herr Tschentscher, wenn ich das so anmerken darf, mit der Erfahrung aus gerade der Großstädte, weil wir gerade eben einfach merken, ich sage das jetzt mal für München so dazu, weil wir da vergleichbare Situationen haben. Wir wissen einfach, es sind alles 3 Städte, in der Freude und Lebensfreude einfach fester Bestandteil auch ist der Stadtkultur, der Stadtgesellschaft. Aber wir spüren einfach, dass die Behörden es nicht irgendwann zurückverfolgen können, wenn wir da nicht gewisse Leitplanken sind. Insofern war heute Herr Müller, würde ich sagen, ob das jetzt mit der Äußerung im geschlossenen Raum zu tun hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war heute ein sehr, sehr guter und sehr konstruktiver Partner, muss man sagen.
Herr Tschentscher dazu noch kurz.
Wenn Sie nochmal die Bedeutung dieser Kontaktnachverfolgung und der Listen sich vor Augen führen wollen, ist es ja so, wir hatten einen Ausbruch in einer Bar in Hamburg und hatten dann 600 Kontaktnachverfolgungen und nicht einmal die Hälfte der Eintragungen waren korrekt. Und Sie können sich vorstellen, dass das für die Gesundheitsämter in so einem Fall dann noch 5-mal aufwendiger ist, die Infektionsketten aufzudecken, die Personen zu kontaktieren, wenn da immer die Angaben nicht vollständig sind. Und deswegen ist es wirklich eine gemeinsame Aufgabe jetzt der Gastronomie. Ich hoffe auch, dass die Verbände, die Gastronomieverbände, ihre Mitgliedsunternehmen darauf hinweisen, dass das jetzt wirklich eine Zeit ist, in der man diese Maßnahmen ernst nehmen muss. Und dass wir das heute unterstreichen mit einem Mindestbußgeld, zeigt nochmal, dass das wirklich jetzt eine allgemeine Erkenntnis ist.
Herr Pokraka von der ARD.
Ja, vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Ich möchte bei dem Thema bleiben. Es gab ja Gründe dafür, dass viele Leute da nicht ihren richtigen Namen eingetragen haben, weil das Listen waren, teilweise die offen auslagen. Und weil auch Ermittlungsbehörden gesagt haben, klar greifen wir auch, wenn wir das für richtig halten, auf diese Listen zurück. im Hinblick darauf, die Akzeptanz von dieser Anmeldung in Bars und Kneipen zu erhöhen. Würden Sie denn mit den Ländern zusammen darauf hinwirken, dass tatsächlich es eine Vorschrift gibt, es wird ein einzelner Zettel ausgefüllt und der kommt dann in die Urne, dass das eben da nicht öffentlich rumliegt. Das ist, glaube ich, gerade für Frauen teilweise in Bars unangenehm. Und dass auch die Sicherheitsbehörden sich dahingehend zurücknehmen, dass man sagt, diese Daten sind tatsächlich nur für die Nachverfolgung von Corona da.
Also erstens glaube ich, dass Diskretion für die Besucherinnen und Besucher der Bars und Gaststätten sehr wichtig ist und dass jeder Betreiber und Verantwortliche in einer solchen Einrichtung sicherlich darauf auch zu achten hat. Also ich habe da Verständnis, wenn da große offene Listen liegen. Das ist aber durch keinerlei Anordnung so gewünscht, sondern das ist das, was man als Kundenservice eigentlich beibringen sollte. Wir haben über die andere Frage dann heute sehr ausführlich gesprochen. Es gibt so die Auskunft der Juristen, eine Strafprozessordnung in Deutschland, und die erlaubt es den Strafverfolgungsbehörden auf richterliche Anordnung auf bestimmte Erkenntnisse zuzugreifen. Das wird auch in Hotels so gemacht, wo man sich zum Beispiel anmeldet und Ähnliches. Die kann man nicht einfach außer Kraft setzen und die würden wir auch nicht ändern dafür. Trotzdem ist das ein ganz eng begrenzter Bereich, wo es um Leben und Tod geht, und es muss alles dafür getan werden und wird, glaube ich, auch, dass nicht einfach auf diese Listen zugegriffen wird. Wir gucken nochmal, ob man sowas noch klarstellen kann, aber die Strafprozessordnung wollen wir dafür nicht ändern.
Geht es ja um, der Zugriff ist ja bislang, wenn es erfolgt, ist ja vor allem bei schwerwiegenden Straftaten erfolgt. Wie übrigens in vielen Fällen, wenn es um schwerwiegende Straftaten geht. Und deswegen, glaube ich, ist das schon kein sinnvolles Argument, die Strafprozessordnung zu ändern und damit auch den Rechtsstaat zu schwächen.
So, eine Frage können wir, glaube ich, noch nehmen oder zwei, weiß ich nicht. Gut, fangen wir mal. Zwei schaffen wir noch, dann ist Herr Fried der Nächste mit einer Frage.
Ich hätte zwei Detailnachfragen. Zum einen, warum bei Privaträumen 3050 nur dringliche Empfehlungen und nicht Vorschrift? Und zum anderen, wenn ich es recht erinnere, war die neue Teststrategie ja mal für Anfang Oktober geplant, dann Mitte Oktober, Herr Söder sagte jetzt gerade Ende Oktober. Was ist der Grund dafür? Wo liegen da die Probleme bei der Synchronisation der verschiedenen Aspekte?
Also wir haben neulich im Corona-Kabinett uns das angeschaut. Teile der Teststrategie könnte man auch zum 1. Oktober fertig haben. Andere Teile, die insbesondere auch mit den Schnelltests zu tun haben, da brauchen wir noch ein paar Tage, weil die Schnelltests sind auf dem Markt, aber es ist noch nicht geklärt, was wird von der Krankenkasse wirklich bezahlt. Und wir haben zum Teil auch noch keine abschließenden Erkenntnisse über die Genauigkeit der Schnelltests. Und damit wir nicht jede Woche die Teststrategie wieder mit neuen Facetten anreichern, sondern einmal jetzt einen Aufschlag machen, haben wir uns auf der Bundesseite für den 15.10. geeinigt. Jetzt kommt das Thema, dass die Teststrategie ist eng verbunden mit der Quarantäneverordnung, Musterquarantäneverordnung. Und es gibt in den Bundesländern unterschiedliche Zeitpunkte der Herbstferien. Das heißt, wenn man jetzt Reiserückkehrer im Blick hat, aber die sind nur eine kleine Menge der Teststrategie. Teststrategie muss für Lehrer gehen, die muss in Fragen der Schüler gehen, die muss in Fragen der Altersheime gehen. Da wird vieles auch bleiben, wie es ist. Dann ist die Frage, wann werden die Länder das umsetzen? Da sind einige Facetten nicht gut mitten in den Herbstferien umzusetzen. Und deshalb gibt es da eine gewisse Bandbreite, wann das dann auch ins nationale Recht, also ins Länderrecht umgesetzt wird. Aber der Bund wird seine Teststrategie, die dann alle auch einheitlich anwenden wollen, bis zum 15.10. vorlegen. Es kann aber sein, dass ein Bundesland noch eine Woche länger mit der Umsetzung in das Landesrecht dann braucht. Wir wissen ja, dass wir im öffentlichen Raum besser kontrollieren können, als wir das im privaten Raum können und wollen. Und weil kein Mensch in eine Wohnung sozusagen hineingehen wird und das nachkontrollieren wird, haben wir das in eine dringende Empfehlung gekleidet. Aber ich halte diese Empfehlung für absolut notwendig, weil sie ja auch Richtlinie ist für die Leute, die feiern, planen, die sich das überlegen. Und um deutlich zu machen, was können wir sozusagen 100% nachverfolgen durchs Ordnungsamt und wo muss man auch ein Stück auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger hoffen, haben wir diese beiden Kategorien gemacht. Es gibt etliche Bundesländer, die sehr große Skepsis haben, ob man im privaten Raum was anordnen kann. Und andere Bundesländer, die das tun, ich glaube, Hamburg tut das und andere auch. Und um da eine Gemeinsamkeit hinzubekommen, weil man sich in der Sache eigentlich einig war, hat man sich dann auf diese dringende Empfehlung verständigt.
Gut, dann wird mir gerade signalisiert, die letzte Frage hat sich erledigt. Und ja gut, dann Herr Schuler.
Ich hätte nur eine Nachfrage. Habe ich das richtig verstanden, dass die Teststrategie damit auch Auswirkungen auf die geplante Verkürzung der Quarantänezeiten hat? Da war ja geplant, am 15. Oktober eine Verkürzung hinzukriegen. Wird sich das verschieben?
Nein, ich habe ja gesagt, wir wollen die Teststrategie, die hat mit der Quarantäne erstmal direkt nichts zu tun, aber indirekt doch, weil es sein kann, dass wenn man die Quarantäne beenden will, man getestet werden muss. Da überlappen sich die beiden Dinge und die Frage der Quarantänedauer wird in der Musterquarantäneverordnung gemacht und die wird auch am 15.10. kommen. Aber auch dort gibt es noch Diskussionen, denn wir müssen ja immer wissen, wenn wir sagen 14 Tage Quarantäne, dann sagen die Fachexperten, dann werde ich von 100 Infizierten vielleicht 3 nicht mit erfassen, weil die erst am 15., 16., 17. Tag Symptome zeigen. Wenn ich auf 10 Tage zum Beispiel gehe, dann können es vielleicht schon 8 Personen sein von 100 Infizierten, die ich nicht erfasse. Und wir müssen uns politisch dann entscheiden, Dauer der Quarantäne auf der einen Seite und Akzeptanz und auf der anderen Seite, wie viel Unsicherheit wollen wir akzeptieren. Und dazu gibt es sehr unterschiedliche Meinungen und darüber wird jetzt noch gerade sehr intensiv diskutiert. Insbesondere natürlich auch mit dem Robert-Koch-Institut, aber auch mit anderen Fachleuten.
Dann danke ich.